Jetzt spanne ich mal den Bogen aber zum nächsten Vortrag, zu Rolf Kellner, der mit seinem Büro über Normal Null in Hamburg eine Strategie entwickelt hat, die sich sukzessive Aneignung durch Zwischennutzung nennt, oder sukzessive Entwicklung durch kulturelle Flächen, wo die Anfänge durchaus in Nutzung zu finden sind, die vielleicht erstmal nicht das Nachhaltigkeitsversprechen unmittelbar ablesen lassen und auch erst recht nicht die monetäre, also den monetären Gewinn darin, dann aber dann doch zu nachhaltigen Effekten für die Stadtentwicklung führen können. Und ja, dann übergebe ich einfach mal das Mikrofon.
Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Rolf Kellner vom Büro über Normal Null und mein Büro für Kunst, Bau und Stadtentwicklung. Wir haben uns vor 10 Jahren gegründet, 2000. Und viele von den Aspekten, die heute genannt worden sind, waren schon damals für uns, also wir waren damals noch, wie ich finde, allein auf weiter Flur. Das war 1999, als wir aus dem Diplom heraus uns eine Strategie überlegt haben, die Strategie der kulturellen Sukzession. Eine Strategie, um Orte zu beleben und in den Fokus der Stadtplanung zurückzubringen oder überhaupt zu bringen. Als wir mit dem Studium fertig waren, gab es eigentlich sowas wie Stadtentwicklung. Das Wort wurde, wir haben es auch genannt, Büro für Kunst, Bau und Stadtentwicklung. Das hatte am Anfang noch den Grund, weil wir keine Kammerzulassung hatten. Wir durften uns nicht Architekten und Stadtplaner einfach so nennen und haben deshalb mit diesem Begriff gespielt. Und außerdem hieß es in unserem Studium auch, die Stadtplanung, die klassische Stadtplanung sei tot. Ihr seid jetzt die ihr werdet nichts mehr Großes neu bauen, ihr werdet reparieren und werdet umnutzen und wir werden, die großen Projekte sind vorbei. Dann war unser Studium zu Ende und die Hafen City stand vor der Tür und die hat Hamburg hat Hamburg auch kalt erwischt, weil das nämlich ganz woanders geplant worden ist. Das ist direkt von der Behörde, also aus der Ratskanzlei mit der Wirtschaftsbehörde und Finanzbehörde extern entwickelt worden und hat auch uns alle in Hamburg überrascht. Die Studentinnen und die Architektinnen und Architekten vielleicht nicht so sehr und die Stadtplanungsprofessoren, weil die immer schon so Testentwürfe auf dem Gelände gemacht hatten. Und das Areal der Hafen City, 150 Hektar, also 100 Hektar Fläche, also viel kleiner hier in Bremen, wie ich jetzt heute gehört habe, aber trotzdem für uns in Hamburg sehr nah und wichtig. Ein Land, was für uns damals als Studentinnen und Studenten sehr wichtig war. Da haben wir sehr viele Leerstände gesehen. Es kam dann noch ein glücklicher Umstand hinzu, dass von der Kulturbehörde aus Kunst im öffentlichen Raum gefördert worden ist, auch mit großen Geldern. Die ersten beiden Stufen von Kunst im öffentlichen Raum waren durchgeführt und Außendienst 3 sollte in das, auf das Areal der künftigen Hafen City gehen. Und so hat man dann beschlossen, dem Büro, unserem jungen Büro, den Auftrag zu geben, eine auf Basis unserer kulturellen Sukzession, also kulturelle Sukzession, das habe ich hier mal kurz so im biologischen Sinne an die Wand gebracht, heißt, dass ähnlich wie die Natur sich Gebiete zurückholt, vornehmlich auch Kultur- oder Wirtschaftsgebiete zurückholt, haben wir gesagt, setzen wir die Natur, nehmen wir mal raus und packen kulturelle Veranstaltungen und genauso wie sich aus Gräsern, Sträuchern, Bäume entwickeln und Natur, sollte sich auch eine Stadtgesellschaft entwickeln, sollten durch kulturelle Sukzession, durch kulturelle Intervention in Brachen sollten sich schichtweise Räume verdichten, sinnlich verdichten, für Öffentlichkeit verdichten. Menschen sollten, wenn sie in die Gebiete gehen, sie nicht mehr, weil es damals immer noch so war, Hafen City, das war gerade jetzt als am Anfang stand, irgendwas hinter der Speicherstadt und die Speicherstadt als große Mauer noch davor, das kannte wirklich niemand. Vielleicht die Arbeiter, die da gearbeitet haben in dem Areal. Und so war es, musste es erstmal erschlossen werden, um ins Bewusstsein der Menschen zu kommen. Und das war eine Gelegenheit, da haben wir uns dann auch ziemlich frech nach vorne geprescht. Die Kulturbehörde ist von der Präsidentin der Kunsthochschule überzeugt worden. Sie hat uns immer wieder gut platziert und dann haben wir unseren ersten kleinen Auftrag bekommen. Und zwar für die Kulturbehörde einen ein Kulturgutachten Hafen City anzulegen. Und wir haben alle Leerstände, alle Brachen, alle Gebäude, vor allen Dingen, was glaube ich besonders war, was heute auch immer so sehr auf Gebäude fokussiert war, wir hatten nämlich auch die Freiflächen und die Wasserflächen mit einbezogen. Hier sehen wir gerade mal ein Bild, wo nur die Hallenflächen oder Gebäude aufgeführt sind, die damals zur Verfügung standen. Das ist ein Stand von 99/2000. Die wurden kategorisiert und wir haben für jedes Gebäude einen Bogen angelegt, was dort wie groß, ob Strom, Wasseranschluss da, wo verfügbar und wie viel Quadratmeter und was dort für Nutzungen stattfinden konnten. Hatten die Freiflächen genauso untersucht und auch die Wasserflächen. Ich denke, dieses Zusammendenken von Wasserflächen, Freiflächen und Räumen und Häusern und Hallen ist eigentlich das, was man auch immer machen sollte. Man sollte immer im Ensemble denken und nicht so sehr nur aus dem Objekt heraus. Weil man damit dann auch die, da kommen wir gleich zu, die räumlichen Qualitäten können über das Ensemble besser wahrgenommen werden. Ja, leider muss ich Ihnen sagen, wir waren fertig mit der Studie, hatten Kulturschaffende Hamburgs eingeladen, über 100 Leute kamen zu den ersten Veranstaltungen und meldeten dann ihre Räume an, vom Theaterfestival bis Jazzkonzert und was es so alles gab. Als wir dann mit Scholz, mit dem Gutachten und den und unseren Testkünstlerinnen und Künstlern und Kreativen auf die Stadt losgegangen sind, hat die Kulturbehörde jetzt auch das konnten die vielleicht nicht wissen, ist zurückgepfiffen worden und die Wirtschaftsbehörde und Finanzbehörde haben das Gutachten einkassiert. Es durfte nicht weiter verbreitet werden. Man wollte nicht, dass das bekannt wird, dass diese Flächen vorhanden sind und hat deshalb diesen ganzen Prozess gestoppt. Ich muss fairerweise sagen, natürlich auch aus ähnlichen Gründen, damals war überhaupt noch gar keine Bereitschaft da. Also alle, die in der Stadt dafür zuständig waren, gerade die Immobilier, die waren damit kalt überrascht worden. Und die optische Herleitung, wir haben dann genau darauf reagiert und geschaut, welche Immobilien wirklich sicher sind und haben auch versucht, darauf noch zu reagieren, haben 3, 4 Objekte rausgeholt, aber auch da hat man dann irgendwann gemerkt, dass der, auch wenn die Politik will, der Mittelbau immer noch gefragt wird und wenn der Bedenken hat, werden auch so große Projekte gestoppt. Was mich ein bisschen so aus heutiger Sicht ärgert, weil wir haben eigentlich schon eine ganze Menge vorgedacht von dem, was kommen sollte und waren sehr euphorisch gestartet, dass dann so alles so wie viele, viele Konzepte hat. Ich glaube, sage ich auch mal jetzt hier, Behörden könnten viele neue Gutachten sparen, wenn sie sich mal in ihren eigenen Antragswüsten, die sie da erzeugt haben und Stapeln von Ideen, die sie auch immer sehr gerne, sage ich auch hier, es werden immer viele Konzepte abgefragt, werden von zu Expertenrunden eingeladen, in Hamburg kriegt man dann Schokolade und Wein, wenn man da hinkommt, gibt viele Ideen ab und ja, da sind viele, viele, viele Schätze, nicht nur Ideenschätze, auch Konzeptschätze sind da, also wenn man da mal jemanden ransetzt, das durchzuforsten, wird man einige Dinge finden, wo man sich wundert, huch, das hatten wir alle schon mal. Ja, wir haben dann selbst angefangen, aus den Ideen, das sind noch so Sachen, die Studenten machen natürlich, man baut sich so, ja, an dem Kran könnten wir ein Theater oder eine Bühne haben, da könnte Musik spielen. Wir haben dann angefangen, selbst solche Projekte in Gang zu bringen. Immer wieder sehr schwer, sehr Bretter gebohrt, Partner gesucht, die Sachen alle finanzieren lassen. Von Sponsoren, Getränkeverkauf, also hier zum Beispiel eben die Idee in dem Studium und dann wurde es später im Hafen von einem Schwimmkran, wurde die Leinwand getragen, eine Opernsängerin singt, Kino wurde gezeigt und es ging damals in Bewehr ohne Sponsoren nicht gegangen, es ging in der Dotcom-Zeit ganz gut, da war viel Geld im Markt für solche Geschichten, aber wir haben dann auch noch weitere, wir haben gemerkt, Events alleine, das bringt noch nicht das bringt zwar Leute an unbekannte Orte, aber die werden so ein bisschen abgegrast und abgefressen, diese Orte und diese Eventagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten mussten, waren auch keine nachhaltigen Strukturen, die in unserem Sinne als Stadtentwickler und Stadtplaner hielten. Deshalb haben wir eine andere Strategie entwickelt, eine langfristige, haben Untervereine gegründet, so einen Verein wie die Hafensafari mit anderen Planern zusammen und haben ein Modell der Führung entwickelt, wo wir über Zeiträume Gelände öffnen, auch schwierige Gelände öffnen, dafür die sehr hohe Versicherung abschließen also auch das Risiko, was angesprochen worden ist, teilweise übernehmen. Zum Teil auch mit Magengrummeln, das gebe ich offen zu, sehr vorsichtig, toi toi toi, in all den Jahren ist nichts Ernsthaftes passiert, aber die Versicherungen werden auch immer teurer für solche Aktionen. Ja, und dann regelmäßig einen Monat oder manchmal bis zu 6 Wochen Gelände bespielt, die Künstlerinnen und Künstler eingeladen, temporäre Installationen in den öffentlichen Raum zu bringen und sind mit denen dann durch dieses Areal gegangen und haben das ganze Ensemble vorgestellt, aus Freifläche, Wasserfläche und zwischen historische Aufnahmen, wenn ich mir das so angucke. Das ist nämlich da, wo heute das Überseequartier entsteht, also hinter diesem Mann da, übrigens Schattenrisse von alten Arbeitern, genau an der Stelle fotografiert und die wurden dann vergrößert aus den alten Schwarz-Weiß-Fotografien und genau an die Stellen, wo sie gearbeitet haben, wieder aufgestellt. Das war sehr spannend. Ja, dahinter, wo dieser Schattenmann blickt, da ist jetzt das Unilever-Gebäude, das neue am Magdeburger Hafen entstanden oder ein bisschen weiter längs. Ja, die Künstler bespielen, kommen auf ganz andere Ideen, mit dem Raum umzugehen. Ich klicke da jetzt durch. Auch wir haben immer die Nähe gesucht zu überall, wo man uns nicht haben wollte. Immer wenn es hieß, hier sind Wirtschaftsräume, hier könnt ihr keine Kultur machen, sind wir trotzdem in die Nähe gegangen und haben, wie man hier sieht, selbst auf Rangierbahnhöfen Wege gefunden. Das war die letzte Hafensafari, auch in sehr unwirtlichen Orten, diese Räume erschlossen und aufgemacht und immer einem sehr, sehr großen Publikum erschlossen. Also Hafensafari zieht dann auch so 2.000 bis 10.000 Leute in dieser Zeit, die durch das Gelände geschleust werden, das Gelände mit allen Sinnen erfahren, auch die Widrigkeiten von solchen Räumen erfahren und dann nie wieder einfach so im Radio, Fernsehen, Zeitung solche Gelände überschlagen, sondern sie haben sie dann im Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, diese Betroffenheit zu erzeugen auf verschiedene Art und Weise und damit für einen Grunddiskurs zu erzeugen. Es geht auch viel prominenter und größer, wie man das jetzt sieht mit dem Gängeviertel. Da wurde noch nie so viel über Stadtentwicklung und Stadtplanung geredet. In allen Zeitungen stand das drin, sowas haben wir uns auch gewünscht. Wir haben es in kleinen Schritten über die Kultur und die kulturelle Intervention erreicht. Dann haben wir verschiedene Formate entwickelt. Wir arbeiten da nicht allein, das schaffen wir nicht. Ich habe schon erzählt, dass wir Untervereine gründen oder mit existierenden Institutionen vor Ort zusammenarbeiten, die mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Stadtteilbüros, Initiativen, Bürgervereinen, Freiwilliger Feuerwehr, alles für THW, was es so gibt. Dann haben wir angefangen, neben der Kunst auch die Musik zu entdecken, weil wir damit noch eine größere Schicht von Menschen erreichen und haben Musikanten, Musiker eingeladen, Kapellen in den öffentlichen Raum zu gehen, also auch dort Stationen zu machen. Und hier ist das Projekt Tune, an dem Komponisten nicht zu erkennen hier, aber also das erste Friesische Streichorchester, das wir auf Sylt entdeckt haben, festgestellt, dass viele von denen aus dem norddeutschen Raum kommen, auch einige aus Hamburg, und mit denen zusammen eine Route durch die Hafencity festgelegt, durch die künftige Hafencity, über die Baustelle Hafencity festgelegt, die jedes Jahr gegangen wird, jedes Jahr die gleiche Route. Das Stück variiert ein bisschen, aber die Musiker sind im ersten Jahr auf einem freien Feld, im nächsten Jahr auf einer Baustelle, im übernächsten Jahr schon in dem Rohbau und im dritten Jahr dann meinetwegen im fertigen Bau. Und so können die Menschen, das haben wir auch festgestellt, lieben es, so, das ist das Loch im Bauzaun. Man geht immer wieder auf die Baustelle und auf den Ort und sieht, wo was entsteht und von Jahr zu Jahr verändert sich was. Und wir werden, wenn einmal so eine Aktion aus Finanzierungsnot irgendwie ausfällt oder mal abgeschlossen ist, wie das Projekt Tune. Am Ende war die Hafencity genau auf der Route fertig und das war keine Notwendigkeit mehr. Es hat 7-mal stattgefunden, 7 Jahre lang. Jetzt wird ein neues Format entwickelt in der fertigen Hafencity oder man zieht vielleicht weiter auf die nächste Baustelle. Mal sehen, was sich dort überlegt wird. Distanzinstrumente, hier so ein tibetisches Alphorn, mit dem man vom Kirchenturm in die Speicherstadt reinspielt. Also jetzt hatten wir die Kunst, die Musik, das Licht ist ein wichtiger Aspekt, wo man große Flächen bestreichen kann und auch großes Publikum erreichen kann. Großprojektionen von Katrin Bethke an Kai Speicher A, der heute der Sockel der Elbphilharmonie ist. Oder Signalwirkung zu großen Wetterballons. Kirchenräume, also auch da, wir nutzen Räume, die vorhanden sind, einfach in einem Mehrschichtbetrieb. Immer wenn die Kirchengemeinde ihren Raum nicht nutzt, dann finden wir Orte, dass wir meinetwegen den Abend- oder Nachtstunden die Kirche nutzen, auch ohne Heizung im Übrigen, das geht. Dann haben wir ein Format entwickelt, um dann ein bisschen auf so die Hamburger Touri-Langeweile zu reagieren und haben festgestellt, dass sehr viele Touristen mit Barkassen durch den Hafen gefahren werden, aber tagsüber, nachts gibt es eigentlich sehr viel schönere Sachen zu sehen, nämlich man kann auf dreierlei Art den Hafen dort erleben. Haben wir uns gesagt, einmal sollen die Orte besucht werden, wo nachts gearbeitet wird, in den Werften. Also allein wenn nachts geschweißt wird, hat man da einfach unglaublich schöne Bilder mit dem Arbeits- und Sicherheitslicht im Hafen. Man kann den Menschen dort bei der Arbeit zusehen. Als zweiten Aspekt haben wir dann Künstlerinnen und Künstler wieder eingeladen, Orte zu interpretieren mit Licht. Und diese Lichtinterpretation zusammen mit dann noch so ein bisschen einer Zuckergeschichte aus der Architektur, aus der Lichtarchitektur, gibt es natürlich auch Architektur und Industrieillumination. Also diese drei Säulen, auf denen steht das Flusslicht. Jedes Jahr wird eine neue Route festgelegt durch den Hafen und wir fahren dort mit den Barkassen durch. Und das ist ein sehr großes, allerdings auch ein sehr teures Projekt. Das hat klein angefangen, übrigens Joachim Jakob hier mit einer Lichtinstallation mit kleinen Teelichten. Der kommt aus Bremen. Also fahren die Barkassen los, das ist das Arbeitslicht. Da gibt es dann Interventionen von Designern und Künstlern, Großprojektionen. Ja, dann, wie gesagt, an Orte gehen, die Verkehrsknoten sind, die technischen Notwendigkeiten. Aber auch dort kann man mal den Fokus auf Angstorte legen, die vielleicht überhaupt nicht gesucht oder benutzt werden. Gerade wenn man da nachts mit Licht reingeht, ist das sehr interessant. Auch in bestehende Strukturen, auch die fertige Hafen-City macht uns eigentlich keine Angst. Da können wir auch reingehen mit Objekten. Da ist es vielleicht sogar manchmal einfacher, die zu finanzieren. Schwer, die Besitzer zu finden. Also hier bei dem einen Gebäude, das wird jetzt von England verwaltet und das andere irgendwo muss man in Dubai nachfragen, wenn man da was machen möchte. Das ist nicht so leicht, dort zu erreichen. So, jetzt haben wir festgestellt, im Zuge der internationalen Bauausstellung der IBA in Hamburg, deren Ziele ich halt finde, als Stadtentwicklungsprojekt unterstütze ich dieses Projekt. Die Herangehensweise hätte ich mir an einigen Stellen anders gewünscht und auch die Öffentlichkeitswirksamkeit. Die IBA ist jetzt international bekannter, in Hamburg aber nicht gerade beliebt und Wilhelmsburg auch noch nicht bekannter und die Ideen, die da mitschwingen, auch nicht so. Ein Aspekt ist, dass man einfach die Hamburger Prominenz, die Bürger, nicht an diese Orte bekommt. Und da rede ich jetzt nicht von den Sachen, die wir so machen, so Hafensafari, robust kommen die Leute, ehemalige Arbeiterinnen, Arbeiter, Leute, die Abendblatt aufmerksam lesen. Aber wie kommen wir so an die Entscheider, an die Schickeria, an die Leute, die Geld haben, rein, die, wie kann man die einfach dazu bringen? Weil da sitzt das Geld und sitzt auch Arbeit und sitzt auch oft ein bisschen etwas. Diese Leute, sage ich mal, wenn wir uns oft beschweren bei den Beteiligungen und Beteiligungsmüdigkeit, müssen wir die Leute vom Fernseher wegholen, um sie auf die Straße zu kriegen zu unseren Aktionen. Wenn ich in Stadtteilen arbeite, die reicher sind, dann habe ich ein anderes Problem. Die Leute sie fühlen sich nicht verantwortlich für das, was da draußen ist. Und die Bürger dann aus ihrem Harvestehude und aus ihrer Alsternähe und Alsterzentriertheit über die Elbe oder den Hafen zu locken, da mussten andere Strategien gefunden werden. Sibylla Papenstedt, übrigens auch eine Bremerin, eine Modedesignerin, die haben wir angesprochen, ob sie uns nicht eine Kollektion entwirft, die wir von Näheren auf der Veddel, jetzt kommen wir also in den sozioökonomischen Bereich hinein. Veddel ist eben ein Teil des IBA-Gebiets. Die IBA hat uns 20.000 Euro Startgeld gegeben und dieses Geld langt dann für anderthalb Jahre Arbeit. Und in diesen anderthalb Jahren haben wir ein Modelabel aufgebaut. Auf der Veddel wird in den Wohnungen der Migranten produziert. Die nähen die und nähen und häkeln und stricken die Sachen von, das waren Fehler von mir. Ich dachte immer, die hätten alle ihre Nähmaschinen zu Hause und würden da schon alles können und alles machen, aber das war nicht so. Man lernt auch während der Projekte und häkeln und stricken war die Möglichkeit. Sibylla Papenstedt hat sich den Fertigkeiten, den Talenten der Migrantinnen, die in den Wohnungen waren, dann angepasst, hat sie erst in so einem kleinen Stadtteilladen unterrichtet und ausgebildet und an die Schnitte herangeführt. Und dann haben wir eine eigene kleine Werkstatt angemietet, eben auch sehr günstig von der Saga, GWG, das ist so der Hamburger, die Hamburger Wohnungs-, städtische Wohnungsverwaltungsgesellschaft. Das geht also und haben wir auch die Kostenmiete, ein bisschen über der Kostenmiete. Es geht nicht immer für umsonst, sondern wir, ich sag mal so, bei uns in Hamburg wäre schön 2,50 bis 3 Euro für bestimmte Gruppen, aber es kann auch mal 4 bis 5 Euro nach Gruppen gehen. Und ich glaube, es funktioniert sogar innerhalb eines Gebäudes, verschiedene Nutzergruppen. Das könnte man sich mal auch überlegen, was hier vorhin gefallen ist. Ich bin mir sicher, dass ein Anwalt, der Geld hat, aber die Kreativität in der Nähe, das irgendwie schätzt, der kann auch seine 11 Euro zahlen, wenn er dann die Nähe hat und auch davon profitiert. Also so ein Mischkonzept ist ja auch noch möglich. Es muss ja nicht immer gleich so total gedacht werden. Naja, gut, auf jeden Fall, die Villa Parmstedt hat dieses sehr erfolgreich, dieses Projekt. Die Sachen werden eben, die kriegen einen Stundenlohn von 8,30 Euro. Je nach Stand, wie gut sie eben auch sind, so, und viele haben eine sehr schnelle und gute Fertigkeit erreicht, und das Projekt wird jetzt verlängert. Wir haben neue Frauen aufgenommen in das Projekt, und die Kleider werden verkauft an den reichen Orten und werben für die Vettel, für den Ort, weil das Projekt Made of Vettel heißt. Die Damen unterschreiben auf dieser kleinen Karte, die sie hier an den Kugeln sehen auf der Rückseite, also das, und was ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Frauen, Männer, die Sachen kaufen, sich auch an Führung beteiligen und dann die Orte abfahren, also Lebensumfeld dieser Frauen und auch sich um Vettel und Wilhelmsburg kümmern. So ist es uns gelungen, schon 10 Fahrten, Busfahrten mit sehr prominenten Hamburgerinnen und Hamburgern in diese Orte zu bringen und damit zu einem Talk of Town zu werden. Das ist halt ein wichtiger Nebeneffekt. Ja, vor Ort, Nutzung, Zwischennutzung heißt für uns auch immer Märkte, Migrantinnen und Migranten anzufragen nach ihren Ideen und ihnen zu helfen, so erste Testmärkte zu machen. Dieses Thema ist sehr wichtig. Ich habe bei den ersten Jahren, wo wir uns sehr um Kultur gekümmert haben, festgestellt, ich erreiche die Leute nicht, also nicht alle. Und wie erreiche ich? Das habe ich in dem IBA-Jahr festgestellt, durch Bewegung, also durch Musik, Sport, Handel. Also ganz elementar sparen, solche Geschichten, Beratung, Existenzberatung oder wie gründen wir oder können wir das nicht erstmal ausprobieren, festgestellt, dass das deutsche Kreditvergabesystem und auch, finde ich, da geht es auch wieder in Richtung Immobilie, sollte unbedingt sehen, dass sie es diesen Leuten etwas einfacher machen, wenn man sagt, hey, die Miete ist zu hoch, wir nehmen dich nicht, ob man nicht sagen kann, 3 Anfragen zu bündeln, zum Beispiel, was wir geschafft haben auf Wilhelmsburg, dann nehmen wir eben 3 Leute einladen zusammen. Also auch da so ein bisschen nicht sagen, das geht nicht, sondern man kann die Dinge auch etwas anders denken und zusammennehmen. Ja, jetzt noch ein Projekt, was sehr aktuell gerade ist, dass diese Strick- und Häkelmuster, da gab es einen Wettbewerb, da die Hamburger Senatsplatten, gibt es hier bestimmt, gibt es auch solche hässlichen grauen Betonplatten, und wir haben festgestellt, mit den neuen CNC-Fräsen ist es möglich, solche Strickmuster umzusetzen in Schablonen und die in den Beton einzulassen, also kann man auch da direkt die Ideen also verschiedene Ebenen, Projektebenen verbinden, und wenn ein Platz neu gestaltet wird, wie hier im Zentrum von Wilhelmsburg, bei der Weimarer Platz, dann wird er jetzt mit Betonsteinplatten, Gehwegplatten versehen, die von den Strickmustern aus einem Wettbewerb heraus ausgesucht worden sind. Es gab eine geringe Beteiligung, über 40 Einreichungen, und wir haben 8 Motive ausgewählt. Projekte im öffentlichen Raum. Ja, Gängeviertel, das halte ich jetzt heute mal ein bisschen zurück, da wird morgen ja noch viel drüber geredet werden, aber was unsere Arbeit erleichtert jetzt und was man, glaube ich, auch sagen kann, was vielleicht überhaupt im Gängeviertel mit zu verdanken ist in Hamburg, dass nicht nur viele Ideen, also die Stadt hat viele Sachen vorbereitet, sehr ungerecht ihr Tatenlosigkeit vorzuwerfen, das Gängeviertel hat vielleicht einige Sachen beschleunigt, könnte man sagen. Es wurde auch neu nachgedacht über, ob das Höchstpreisverfahren für die Grundstücke das Gute ist. Und das wurde jetzt in Teilen, glaube ich, ausgesetzt. Die Preise sind immer noch hoch für die Grundstücke, aber es müssen Konzepte geliefert werden. Das vielleicht auch so ein bisschen, dass sich da der Wind dreht. Kaum war das Gesetz raus. Und für 2 Baufelder in der Hafen City haben sich bei uns Investmentgesellschaften gemeldet und große Bauträger, die uns vorher nicht so, mit denen wir keinen Kontakt hatten. Und die haben nach Konzepten gefragt oder Konzeptunterstützung. Also das ist vielleicht auch so ein kleines Fenster, was sich jetzt gerade auftut. Es gibt Instrumente, die jemand richtig einsetzt und fordert, dass sein Wettbewerb nicht nur um den Preis oder der sogar zurückgefahren wird und der Wettbewerb um die Konzepte geht, dann kommen auch wieder ganz andere Betätigungsfelder, auch für uns Planerinnen und Planer und andere Kreative ins Feld. Und wir können genau das ganze Wissen, was wir jetzt all die Jahre aufgebaut haben, dann anwenden. Und das war sehr interessant, mit den Immobilien dann zusammen zu diskutieren, wie, also auch Aspekte. Ich denke, der Vortrag eben, das war zwar so ein Aufeinandertreffen von Ideen, aber ich glaube, dass manchmal wünsche ich mir so eine Klarheit in den Prozessen. Das zeigt aber, dass wenn man in den Dialog miteinander tritt, da noch sehr viel Luft und Möglichkeit ist. Und ich glaube, dass sich da einiges jetzt gerade löst, in Hamburg zumindest. Und ich denke, so was ich an Resonanz erfahre, auch woanders. Da kommt morgen bestimmt noch ein bisschen mehr über das Gängenviertel, 12 Häuser, besetzt am 22.08. Ja, jetzt hatte ich ist der Wiener Gast noch da? Der ist schon weggefahren. Der Brunnengassenmarkt, das wäre so ein wichtiger Ort. Also das wäre der nächste Schritt, was wir jetzt versuchen, auch Wilhelmsburg, auch mit dieser Erfahrung dieser kleinen Straßenmärkte, würde ich mir jetzt wünschen, einen deregulierten Markt, das heißt zeitlich begrenzt, ein Experiment zu starten, wo man Straßen sperrt und die dauerhaft nutzt als Märkte. Und da gibt es interessante Geschichte. Es gibt nämlich schwarze Märkte auch. In Hamburg nicht so viele, in Berlin sehr viele. Und man kann das sehr gut lösen. Es gibt so, sehen Sie diese grünen Säulen dort, die stehen in bestimmten Abständen und da sind Stromzähler drin und sehr einfache Steckdosensituationen. Dass es dann nicht zu den Sachen wie bei uns kommt, wo dann irgendwie 5 Waffeleisen dranhängen und man haut die Sicherung in der Kirche raus. Das geht nicht. Das haben die dann hier viel besser gelöst. Man kann den Strom, man weiß, was man bezahlen muss. Das gibt es auch noch für Wasser. Und so sind die auf dem Markt auch. Die Straße hat Kernsteine verloren, wurde neu gesetzt. In verschiedenen Abständen wurde aus einem schwarzen Markt ein regulärer Markt. Und das ist jetzt der Brunnengassenmarkt. Mit der Folge, dass auch die leerstehenden Geschäfte, wo zum Teil schon Wohnungen drin waren, wieder zu Geschäften geworden sind. Und das ist in Wien. Na, das sind so kleine Projekte, Parking-Day-Projekt, wo man eine Parklücke mietet und dann einen ganzen Tag verbringt, so öffentliche Raumaneignung. Ein neues Projekt sind die Schleusengärten, das ist die Schleusengärtengalerie, wo mit diesen Werbeformaten, die bekannt sind aus der Wahlkampfzeit, allein eine Firma, mit der wir jetzt eben zusammenarbeiten, hat 1200 von diesen großen Werbetafeln stehen. Und sehr leicht für die eine Genehmigung zu bekommen, öffentlich, wenn sie nicht als Werbung eingesetzt werden. Und das muss man nachweisen und eben eng mit den Bezirken zusammenarbeiten. Und dann kann man daraus Galerien machen. Das setzen wir jetzt im Bezirk Bergedorf auch auf einer großen Baufläche ein. Man fährt mit dem Schiff dort vorbei und kann aber auch aussteigen und durch diese Galerie gehen. Und das ist, glaube ich, für uns jetzt so ein neues Ding. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.